Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Ostergemeinde, auf den Spiegel ist Verlass. Ich meine damit das Magazin aus Hamburg. Jedes Jahr um Ostern herum sorgt der Spiegel für eine neue Provokation auf der Titelseite. Diesmal, Sie haben es beim Tanken wahrscheinlich auch gesehen, wer glaubt denn sowas? Warum selbst Christen keinen Gott mehr brauchen? Das ist der Spiegeltitel in dieser Woche. Und die Beobachtungen, die der Spiegel hier anführt, sind wahrlich nicht neu. Er beobachtet eben eine zunehmende Verflüssigung und Verdampfung des Glaubens in der Gesellschaft. Und er fragt, wie kann es sein, dass sich Menschen, und das ist eine berechtigte Frage, wie kann es sein, dass sich Menschen in unserer Gesellschaft noch als Christen bezeichnen, obwohl sie die Inhalte der christlichen Lehre über Bord geworfen haben? Der Titel beginnt mit der Überschrift Innen, der Himmel ist leer. Gott, die Auferstehung und das ewige Leben stehen im Mittelpunkt des Christentums. Doch Millionen Katholiken und Protestanten in Deutschland mögen daran nicht mehr glauben. Und dann wird das mit einigen Zahlen untermauert, die aus jüngeren Untersuchungen hervorgehen. Millionen Deutsche, schreibt der Spiegel, die sich erstaunlicherweise immer noch als Christen verstehen, haben sich vom heißen Kern des Glaubens weit entfernt. Das ist gut beobachtet. Und als Beispiel für so einen heißen Kern des Glaubens wird in dem Artikel dann immer wieder unter anderem, aber vor allem die Auferstehung der Toten genannt. Und dann zitiert der Spiegel ausgerechnet einen Theologieprofessor Jörns, der gesagt hat, an so eine mirakulöse Geschichte kann ich nicht glauben. Und der Spiegel stellt zu Recht fest, der Unglaube reicht tief hinein in christliche Kreise. Es fällt auf, dass gerade die Altersgruppe, die dem Tod am nächsten ist, sich besonders skeptisch zeigt. Nur 29% derer, die 65 Jahre und älter sind, erwarten ein Leben danach. Nur 29% der über 65-Jährigen. Unter allen Jüngeren liegt der Anteil eher über 40%. Und dann kommt schließlich ein pensionierter Hamburger Bischof zu Wort, der Weihbischof, der ehemalige Weihbischof von Hamburg, Hans-Jochen Jaschke. Und er sagt zur Auferstehung, er halte nichts davon, den Glauben in bestimmte Sätze zu zementieren. Es gehe mehr um eine innere Haltung. Und zur Auferstehung selbst sagt er, das ist kein Mirakel, das einfach als Tatsache zu glauben wäre, behauptet der Bischof. Die biblische Ostergeschichte so weiter bezeuge lediglich die Ahnung und auch die Gewissheit, dass unser Leben mehr ist, dass Jesus über den Tod hinausreicht in eine neue Form von Leben, wann auch immer und wie auch immer und für wen auch immer. Also sorry, schwammiger kann man das wirklich nicht mehr sagen. Und der Spiegel fragt zu Recht, was bleibt dann? Und dann zitiert er noch eine Tochter des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, die Beatrice von Weizsäcker, die sich auch in diesem Sinne äußert, ich glaube nicht am Wunder, das leere Grab, die leibliche Auferstehung von Jesus, damit konnte ich nie etwas anfangen. Und wen wundert es da, dass sie seit 10 Jahren zum Präsidium des sogenannten Deutschen Kirchentages gehört? Der ganze Artikel des Spiegel ist ein beredtes Zeugnis der Ratlosigkeit. Und der Spiegel selbst formuliert dann auf Seite 48, am Ende des Artikels diese abgrundtiefe Einsamkeit, die dem Menschen am Ende dann nur noch bleibt. Der Glaube, dass eine übernatürliche Macht seit Anbeginn der Zeit ins Weltgeschehen eingreift, ist eine Zumutung, die immer weniger Menschen akzeptieren wollen. Löst man Gott von dieser transzendenten Rolle aber ab, bleibt eigentlich nur Menschenwerk übrig. Aber, so der letzte Satz, was sollte da auch anderes sein? Aber was sollte da auch anderes sein, fragt der Spiegel. Eine traurige Frage. Und was das Hamburger Magazin hier zusammengetragen hat, das ist letztlich eine plastische Illustration dessen, was der Apostel Paulus schon im ersten Jahrhundert geschrieben hat, im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 14, wo er sagt, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch euer Glaube vergeblich. Was sollte dann da auch anderes sein, würde der Spiegel sagen. Und 1. Korinther 15, Vers 19, hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, also nur für diese vergängliche Zeit, dann sind wir die Elendesten unter allen Menschen. So fasst der Apostel Paulus den Spiegelartikel damals zusammen. Aber noch etwas ist interessant. Die Tatsache, dass der Spiegel das Thema Jahr für Jahr für Jahr wieder aufrührt, zeigt auch etwas sehr Ermutigendes. Nämlich, dass der Mensch nicht aufhören kann, von dieser Sehnsucht zu reden. Er kommt davon einfach nicht los. Er muss davon reden, er muss danach fragen. Und sei es in der negativen Umkehrung dieser Hoffnung. Warum ist das so? Das erfährt der Spiegelleser 3 Seiten später. Diese verzweifelte Wirklichkeit, der auch der Spiegelleser nicht entkommen kann. Aftershow. Der schwedische Musiker Tim Bergling produzierte unter seinem Künstlernamen Avicii die Hits, die zum Soundtrack der Generation Instagram wurden. Mit 28 Jahren nahm er sich das Leben. Und dann berichten sie von jenem 20. April, an dem Avicii dort in Oman in sein Zimmer aufs Hotel geht und sich mit 28 Jahren selbst tötet. An diesem Freitag stirbt ein Superstar des Online-Zeitalters, denn Bergling war Avicii, ein Wunderkind, das Melodien und Rhythmen auf seinem Laptop entwarf und sich Künstler auswählte, die die Texte sangen. Er hat mit Rita Ora, Madonna und Chris Martin von Coldplay gearbeitet, bei der Hochzeit des schwedischen Prinzen Carl Philipp aufgelegt und bei der Abschlussfeier der Fußball-WM in Rio de Janeiro. Er hat für Ralph Lauren gemodelt, für Volvo geworben. Seine Songs wurden mehr als 19 Milliarden Mal auf Audio- und Videoplattformen gestreamt. Hits wie Levels, Wake Me Up oder Hi Brother hört man im Studio, im Radio, im Stadion und auf Spotify. Und dann geht er einfach weg. In den letzten Jahren kam er immer weniger mit seinem Ruhm klar, griff erst zum Alkohol, verfiel dann den Drogen, erkrankte schwer, entzündete Bauchspeicheldrüse, die Ärzte rieten ihm, seine Gallenblase entfernen zu lassen. Der kam immer weniger klar. Dann im August 2016 das letzte große Konzert und am 20. April 2018 verlässt Tim Bergling diese sichtbare Welt. Die Eltern sagen, unser geliebter Tim war ein Suchender, eine zerbrechliche Künstlerseele, die sich immer mit den großen existenziellen Fragen herumgetragen hat. Tim Bergling hinterlässt keine Nachricht, dafür viele offene Fragen. Die Fans schreiben, Tim, warum hast du das gemacht, verdammt nochmal? Wann kommst du wieder? Und der Spiegel schreibt, es gibt keine Antwort auf das Warum. Das ist die zerstörerische Macht des Todes, diese Hoffnungslosigkeit, diese Ausweglosigkeit, die mit keinem irdischen Volk Erfolg überwunden werden kann. Diese ermüdende, lähmende Traurigkeit. Und haben Sie gemerkt, wie schroff stehen diese beiden Artikel nebeneinander? Nur 3 Seiten voneinander entfernt, dieses resignierte Dokument menschlicher Antwortlosigkeit bei Avicii und wenige Seiten davor diese unterkühlte Absage an die Botschaft der Auferstehung von den Toten, gerechtfertigt mit der Behauptung, sich darauf einzulassen, sei eine Zumutung, die immer weniger Menschen akzeptieren wollten. Immerhin lässt der Spiegel einen kleinen Hoffnungsschimmer durch ein Zitat des Philosophen, eines der wichtigsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, Martin Heidegger, der eine Hoffnung nach Gott zum Ausdruck bringt, der deutlich macht, Gott müsse mehr sein als nur eine Idee. Zu einem Gott, der nur eine Idee ist, kann der Mensch weder beten, noch kann er ihm opfern, sagt Heidegger. Und eigentlich hätte der Spiegel jetzt noch aus einem anderen Heidegger-Interview zitieren können, das Heidegger dem Spiegel 1966 gegeben hat, oder das 1966 dann veröffentlicht wurde, nach seinem Tod, wo Heidegger sagt, nur ein Gott kann uns noch retten. Und uns bleibt die einzige Möglichkeit, im Denken und Dichten eine Bereitschaft vorzubereiten für die Erscheinung des Gottes oder für die Abwesenheit des Gottes im Untergang. Also Heidegger sagt, am Ende bleibt nur die Alternative, entweder Gott oder der Untergang. Und Heidegger macht auch deutlich, wir können nur warten. Gott muss sich zu erkennen geben. Das wäre unsere einzige Chance. Aber gibt es dafür einen Ansatzpunkt? Gibt es einen Ansatzpunkt für Hoffnung? Liebe Gemeinde, man müsste den Spiegelartikel umdrehen und müsste sagen, wenn es einen Widerhaken gegen den Tod gäbe, und wenn man diesen Widerhaken gegen den Tod in der Wirklichkeit dieser Sterbenswelt finden würde, dann könnte man hoffen, dass Gott sich dort an diesem Punkt zu erkennen gibt, wo der Tod überwunden wird. Denn der Tod ist die schlimmste Bedrohung für uns alle. Wie es der russische Dichter Dostojewski sagte, die Sicherheit des unausweichlichen Todes und die Unsicherheit darüber, was danach folgt, das ist der schrecklichste Angstfaktor der Welt. Und jetzt können wir von hier aus ohne große gedankliche Verrenkung ins erste Jahrhundert zurückgehen. Dort, wo die verzweifelte Trauer um einen geliebten Menschen, der gerade ermordet wurde, ebenfalls mit Händen zu greifen ist. Die Evangelisten berichten darüber, Markus 15, Vers 42, von der Grablegung Jesu, als es schon Abend wurde. Und weil Rüsttag war, das ist der Tag vor dem Sabbat, kam Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der auch auf das Reich Gottes wartete. Er wagte es und ging hinein zu Pilatus und bat um den Leichnam Jesu. Das war mutig, denn Jesus war ja als Verbrecher gekreuzigt worden. Und er kaufte ein Leintuch, dieser Josef von Arimathea, und nahm ihn ab und wickelte ihn in das Tuch und legte ihn in sein Grab. Das war in einen Felsen gehauen und er wälzte einen Stein vor des Grabes Tür. Aber Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Josefs, sahen, wo er hingelegt wurde. Und jetzt sind wir bei diesem Grab. Und wir fragen, warum müssen wir ins erste Jahrhundert zurückgehen, um die Todesfrage zu klären? Welchen Sinn hat es, die Antwort auf den Spiegel Nummer 17 im Jahr 2019 in einer so weit entfernten Vergangenheit zu suchen? Das müssen wir klären. Und der Grund dafür ist dieses einzigartige Grab. Warum einzigartig? Nicht, weil die archäologischen Reste im 4. Jahrhundert wiederentdeckt wurden. Nicht, weil dieses Grab sich am Ende der Via Dolorosa in der Altstadt Jerusalems findet, wo jährlich Tausende vorbeiströmen. Einzigartig auch nicht, weil über dieses Grab später eine ehrwürdige Kirche gebaut wurde. Sondern einzigartig, weil in diesem Grab und mit diesem Grab etwas geschehen ist, was uns heute die letzte schreckliche Furcht vor unserem Grab nehmen kann. Vorausgesetzt, es ist wahr. Vorausgesetzt, es ist wahr, was wir in der historischen Quelle lesen, die heute unser Predigttext ist. Und das ist die entscheidende Schwäche des Spiegelartikels, dass er sich nur darauf beschränkt, Meinungen zusammenzutragen, aber dass er die Wahrheitsfrage nicht einmal mehr stellt, wahrscheinlich weil er keinerlei Hoffnung hat, Antwort darauf zu bekommen. Aber die Wahrheitsfrage, liebe Gemeinde, entscheidet sich an diesem Grab. Ende oder Wende? Das ist unser Thema heute Morgen. Ende oder Wende? Gräber? Nein, Gräber sind immer das Ende, sagt man. Und auch die Frauen hier sind felsenfest davon überzeugt. Deswegen wollen sie Grabpflege machen. Nicht Wende, sondern Ende. Es gab für die Frauen nicht den Hauch eines Verdachts und nicht den Anflug einer Hoffnung, dass dieses Grab irgendetwas Besonderes sein könnte. Und jetzt schauen wir da hinein. Sie haben den Text vor sich. Markus 16. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Das Erste, was wir um dieses Grab herum finden, sind alte Erwartungen. Also wenn Sie sich die drei Punkte aufschreiben wollen, mit denen wir versuchen, diesen Text zu gliedern. Das Erste, alte Erwartungen. An wie vielen Gräbern mögen diese Frauen wohl schon getrauert haben? Wie viele Verwandte mögen die schon begraben haben? Und eigentlich war es immer dasselbe. Die alten Erwartungen waren das Ergebnis ihrer alten Erfahrungen. Es ist immer dasselbe. Klar, die Intensität, also die Dichte der Trauer, das konnte unterschiedlich sein. Je nachdem, wie nah einem der Verstorbene gestanden hatte, wie alt er geworden war, was die Umstände seines Todes gewesen waren. Über den einen weinte und trauerte man mehr als über den anderen. Aber das Entscheidende war immer gleich. Und so wird es auch diesmal sein. Grab heißt Endstation. Nicht Wende, sondern Ende. Und fromme Juden erwarteten eine Auferstehung am Ende der Welt, ja, aber nicht jetzt. Alte Erwartungen. Und diese alten Erwartungen kommen darin zum Ausdruck, wie diese Frauen sich auf die Grablegung vorbereiten. Sie müssen verstehen, das war für die eine emotional schwierige Situation. Es waren wahrscheinlich auch noch einige Kolleginnen mit dabei. Diese Frauen gehörten zu dem Team, das Jesus auf seinen Reisen begleitet hatte, das ihn unterstützt hatte. Es waren seine Mitarbeiter. Sie gehörten, wir würden sagen, zu seiner Entourage. Am Sterbetag selbst, also am Freitag, war ja wegen des beginnenden Sabbats, der Sabbat beginnt ja am Freitagabend, keine Zeit mehr gewesen, dem Verstorbenen die letzte Ehre zu erweisen. Freitagabend ab 18 Uhr war Schicht. Da war absolute Ruhepflicht. Und dagegen wagten diese Frauen noch nicht zu verstoßen. Immerhin waren sie auf der Hut gewesen. Sie hatten so lange in Sichtweite des Kreuzes ausgeharrt, wir haben das gehört, bis Josef von Arimathea dort vorbeikam, um den Leichnam Jesu abzunehmen. Und er kaufte dieses Leintuch und nahm ihn ab. Und dann steht ja hier in Markus 15, Vers 47, aber Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Josefs, sahen, wo er hingelegt wurde. Sie wissen also wenigstens, wo die Grabstelle ist. Und wahrscheinlich entsteht in diesen Minuten der Plan für den Sonntagmorgen. Aber zwischen dem Freitag und dem Sonntagmorgen liegt dieser quälende Samstag. Der Ostersamstag, an dem sie nichts tun können, als zu trauern und zu warten. Und ich denke, mit jeder Stunde, mit jeder weiteren Stunde realisieren sie immer mehr, wie endgültig das Ganze ist. Alte Erwartungen. Wissen Sie, das ist das Schreckliche am Tod. Dass da eine Tür krachend ins Schloss fliegt, von der man weiß, sie wird nie, nie wieder aufgehen. Zu! Was hatten die Frauen nicht alles mit Jesus erfahren in den letzten 3 Jahren? Sie hatten seine Wunder gesehen, sie hatten seine Predigten gehört. Sie hatten nach und nach verstanden, er ist wirklich der Sohn Gottes. Er ist stärker als unsere Not, er ist stärker als unser Tod. Hatten sie geglaubt. Und es war eine ganz andere Sicherheit und Gewissheit in ihr Leben gekommen. Was immer passierte, Jesus hatte eine Antwort. Und jetzt war der, an dem sich ihre Sicherheit festgemacht hatte, selber wehrlos. Kennen wir nicht auch vergleichbare Situationen? Reinhard May hat sie eingefangen in einem Lied über seinen alten Arzt, wahrscheinlich Familienarzt, Hausarzt, Dr. Berenthal. Und da beschreibt er, wenn immer eine Notlage kam, wenn immer ein schlimmes Fieber ihm befiel, wenn immer der Kopf halb daneben hing, weil er wieder irgendwas angestellt hatte, Dr. Berenthal kam. Und wenn Dr. Berenthal kam, wurde alles gut. Auf Dr. Berenthal konnte man sich verlassen. Es heißt in dem Refrain immer, Dr. Berenthal kommt und es ist alles im Lot. Ritter ohne Furcht und Tadel, der Retter in der Not. Du musst dir nur die Worte sagen und schon fasst du wieder Mut. Dr. Berenthal kommt und alles ist gut. Das ist das Lied für alle Hausärzte. Aber dann vergehen die Jahre. Und Rainer May wird erwachsen und Dr. Berenthal wird alt. Und in der letzten Strophe heißt es dann, du hörst seine Stimme schon im Flur, er grummelt etwas vor sich hin. Und er riecht nach Kampfer und Thymol und manchmal nach einem Verdacht von Gin. Und du siehst den großen, ausgemergelten, vom Tode gezeichneten Mann, nur noch ein Schatten seiner selbst, der allen half und sich doch selbst nicht helfen kann. Und da liegt der riesengroße Kerl, verlassen und verraten, zwischen Schläuchen, Monitoren an Schnüren und Apparaten. Und du möchtest hingehen können in den grauen Kachelsaal und du wünschtest sehr, der alte Zauberspruch erwirkte noch einmal. Halt durch, Alter, ich hol dir den schwarzen Ritter, ruhig Blut. Dr. Berenthal kommt und alles ist gut. Dr. Berenthal kommt, das ist lange her. Das Emailleschild an seinem Haus gibt es nicht mehr. Die kleine abgewohnte Praxis steht noch immer leer. Und wo kriegst du jetzt deinen Trost und deine Zuversicht her? Wenn das Erwachsenwerden heißt, verdammt, dann ist es schwer. Dr. Berenthal kommt nicht mehr. Das muss man erst mal begreifen. Da ist eine Tür endgültig ins Schloss geflogen. Da gibt es kein Zurück. Und das, woran man seine Hoffnung und seine Sicherheit festgemacht hat, ist nicht mehr. Trotzdem herrscht am Samstag an der Grabstelle rege Aktivität. Die jüdischen Führer sammeln sich beim römischen Statthalter und sagen, pass auf, wenn die Jünger die Leiche klauen, dann können sie damit eine große Show abziehen. Wir müssen das Grab versiegeln lassen. Und so geschieht es dann auch am Samstag. Die Frauen bekommen von dem allen nichts mit. Und dann endlich endet am Samstagabend die Sabbatruhe und jetzt können sie ungehindert einkaufen und alle Utensilien besorgen. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Diese Öle waren angereichert mit Myrrhe, mit Aloe. Da steht im Griechischen das Wort für Aroma. Es ging also darum, dass das gut riechen sollte. Das war nicht der jüdische Brauch, die Leichen zu mumifizieren, sondern man wollte schlichtweg den Geruch der Verwesung mildern. Und dazu wurde in der Regel das Öl über den Kopf gegossen, Aloe, Myrrhe. Man hat in alten Gräbern viele Parfümgefäße gefunden und genau das wollen die machen. Sie wollen es einfach ein bisschen angenehmer machen, dass ein letzter Akt der Fürsorge und der Liebe wenigstens den Verwesungsgeruch ein bisschen erträglicher machen. Das ist alles, was sie wollen und das Ganze muss schnell geschehen, da der Verwesungsprozess bei diesem Klima zügig voranschreitet. Das ist alles, das ist das Letzte, was wir noch tun können. Alte Erwartungen. Für den Friedhof ist jetzt am Samstagabend schon zu spät, aber immerhin kann man so am Sonntagmorgen ganz früh aufbrechen, nach einer kurzen Nacht, Vers 2. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche sehr früh, als die Sonne aufging. In Israel, da werden die Tage durchnummeriert, da werden sie nicht mit Namen benannt, sondern ausgehend vom Sabbat, der erste Tag der Woche ist dann eben der Sonntag, ist unser Sonntag. Sehr früh kommen sie dahin, schreibt auch Matthäus, im Morgengrauen. So sind sie kurz nach Sonnenaufgang vor Ort, wollen die Kühle des Tages nutzen, jetzt endlich Jesus einbalsamieren. Und während sie unterwegs sind, kommt ihnen ein Gedanke. Während sie unterwegs sind, fällt ihnen ein Problem ein, das sie bei ihren Vorbereitungen irgendwie übersehen hatten. Vers 3. Und sie sprachen untereinander, wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Also damit waren selbst diese drei rüstigen Frauen überfordert. Sie müssen wissen, Felsengräber, die wurden in einen Felsen reingehauen. Der Eingang war etwa 1,30 x 1,50 groß. Und man hat ausgerechnet, ein Felsbrocken, der eine solche Höhle verschließen sollte, dürfte bis zu 2 Tonnen schwer gewesen sein. Und sie sagen, ja, wer wälzt uns diesen großen Stein dann weg? Man verwendete für diese Grabhöhlen meistens einen Rollstein. Dieser Rollstein, müssen Sie sich so vorstellen, lag in einer Rinne. Und diese Rinne senkte sich zum Grab hin. Und war befestigt mit einem Keil und wenn man den Keil dann wegzog, dann raste dieser Felsblock in die Lücke hinein und verschloss das Grab. Wer wälzt uns den weg? Vielleicht findet sich vor Ort ein Helfer. Und während sie sich dem Grab nähern, wird es langsam hell und was sie dann sehen vor Ort, lässt ihnen das Blut in den Adern erstarren, Vers 4. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling, wir wissen aus den anderen Texten, es war ein Engel, ein Bote Gottes, zur rechten Hand sitzen, der hat ein langes weißes Gewand an sich und sie entsetzten sich. Verstehen Sie, die waren mit alten Erwartungen losgelaufen. Und was ihnen jetzt an diesem Grab begegnet, sind neue Entdeckungen. Das ist der zweite Punkt. Alte Erwartungen, zweitens neue Entdeckungen. Ostern beginnt mit neuen Entdeckungen. Aber Sie merken das, diese neue Entdeckung, das war für die Frauen keine Erleichterung, sondern eher Grund zur weiterer Sorge. Das offene Grab, was hat das zu bedeuten? Wie ist das zu erklären, bitteschön? Wer hat hier eingegriffen? Was ist hier los? Von Maria Magdalena erfahren wir später, dass ihr erster Gedanke war Leichendiebstahl. Können Sie in Johannes 20 nachlesen? Maria hat dasselbe gedacht, was die jüdischen Führer gefürchtet hatten, was sie vermeiden wollten. Und während Maria offensichtlich gleich losrennt, um die Jünger zu informieren, die biblischen Berichte ergänzen sich ganz großartig und geben uns dieses vollständige Bild damit, Johannes schreibt ganz viel über Maria, bleiben die anderen Frauen vor Ort und Sie müssen sich mal vorstellen, was waren die couragiert? Die wagen es wirklich, in die Grabhöhle reinzugehen. Sie gingen hinein in das Grab, Vers 4, Vers 5. Und dazu müssen Sie wissen, wie diese Felsengräber angelegt waren. Es gab eine Vorkammer. Also Sie sehen jetzt erstmal, wenn Sie sozusagen an den Rand des Grabes gehen, die Vorkammer. Und am Ende dieser Vorkammer gab es so eine kleine rechteckige Eingangslücke. Und durch die ging man dann nochmal durch und gelangte in die eigentliche Grabkammer. Oftmals so 2,5 mal 2,5 groß, dasselbe an Höhe. Also es war nicht gerade geräumig dort. Und nun gucken Sie rein und in dieser Kammer finden Sie keinen Leichnam, aber einen höchst lebendigen Boten Gottes, einen Engel. Neue Entdeckung. Und das ist ein biblisches Prinzip, dass Gott in besonderen Schlüsselmomenten seiner Geschichte einen Boten sendet. Einen Boten sendet, der die Situation erklärt. Denken Sie an Weihnachten, als Jesus geboren wird. Und durch diesen Boten halten die Frauen jetzt die Erklärung, was denn der Grund für das leere Grab sei. Von Johannes erfahren wir, dass es noch einen zweiten Boten gab, der sich auch im Umfeld dieses Grabes aufhielt. Markus konzentriert sich jetzt in seiner Darstellung ganz auf diesen einen. Und wenn Sie diesen Text lesen und auch die anderen Evangelientexte lesen, dann merken Sie, wie natürlich das da erzählt wird. Das sind keine Märchen, das sind keine Mythen, das sind keine Konstruktionen, mit denen man irgendwas deutlich machen will, sondern hier berichten die Leute einfach, was gelaufen ist. Und die Frauen sind gewissermaßen die Ersten, die nach einer Erklärung für das leere Grab fragen. Und sie sind auch die Ersten, die auf die These vom Leichendiebstahl kommen. Und sie wissen, im Laufe der Jahrhunderte, mit zunehmendem Abstand vom Ereignis, sind ja weitere Theorien aufgekommen, mit denen man versucht hat, das leere Grab zu erklären, weil es einfach so unerhört war und bis heute ist. Da gab es, wie gesagt, die These vom Leichendiebstahl. Kann es sein, dass das Grab leer war, weil die Leiche gestohlen worden war? Aber prüfen wir mal die Argumente. Wenn Jesu Gegner die Leiche gestohlen hätten, was hätten die gemacht? Die hätten alles dran gesetzt, die Leiche zu präsentieren. Sie hätten nur Jesus einen Tag lang mit einem Leiterwagen, einen halben Tag lang, durch Jerusalem fahren müssen und der Spuk wäre vorbei gewesen, so schnell wie er aufgekommen war. Wie leicht wäre das gewesen? Aber das ist niemals passiert. Die Gegner haben niemals eine Leiche präsentiert. Und umgekehrt, wenn Jesu Anhänger die Leiche gestohlen hätten und irgendwo verscharrt hätten, dann hätten die gewusst, dass ihre Botschaft eine Lüge ist. Und dann wären sie garantiert nicht bereit gewesen, dafür ihr Leben einzusetzen, für eine Lüge des ewigen Lebens, die sie selbst erfunden hätten. So bescheuert waren die nicht. Also damit scheidet diese Leichendiebstahlstheorie schon mal aus. Eine zweite Variante ist die Einbildungstheorie, Autosuggestion. Ja, die Anhänger haben so sehr auf die Auferstehung gehofft, dass sie sich das am Ende eingebildet und irgendwann mal selber geglaubt haben. Aber gucken Sie sich die Quellen an. Die Quellen sagen genau das Gegenteil. Hier, unsere Frauen, die rechnen, womit rechnen die? Alte Erwartung mit Leichenpflege. Die nehmen da ihre Aromen mit. Und als sie dann später den Jüngern ihre Entdeckung mitteilen und sagen, hey, er ist auferstanden, wissen Sie, was die Jünger da sagen? Lukas 24, 11 zum Beispiel, kannst du nachlesen. Und den Jüngern erschienen diese Worte, als wäre es Geschwätz und sie glaubten ihnen nicht. So, was erzählen die Frauen hier? Die müssen erst mal wieder nüchtern werden, ja? Und selbst als die Jünger dem Jesus dann später persönlich begegnen, das kann man ja auch lesen, da muss Jesus selbst die Jünger erstmal mühsam davon überzeugen, dass das keine Fata Morgana ist. Er lässt sich von denen erstmal ein Stück Fisch geben, um zu essen und zu zeigen, dass es real ist mit seiner Auferstehung. Also die These von der Autosuggestion hält auch an der kritischen Nachfrage nicht stand. Versuchen wir es mit einer dritten. Das ist die Scheintod-Hypothese. Die Scheintod-Hypothese besagt, am Kreuz ist Jesus nicht wirklich gestorben, sondern nur in ein tiefes Koma gefallen. Und in diesem angenehm kühlen Felsengrab kam er dann wieder zu sich und hat sich aus den Leichentüchern herausgewickelt und schließlich als Auferstandener ausgegeben. Wissen Sie, was die Quellen sagen? Die Quellen sagen, die römischen Soldaten waren die ersten, die den Tod von Jesus meldeten. Nicht die Jünger, die römischen Soldaten. Und die römischen Soldaten hatten genug Erfahrungen mit Hinrichtungen. Es kam ja gerade darauf an, die Sache so lange hinzuziehen, dass die Gehängten dann auch tot waren. Und deswegen hat man ja manchmal die Beine gebrochen, um auf Nummer sicher zu gehen. Und bei Jesus war das nicht mal mehr nötig, ihm die Beine zu brechen, weil es so offensichtlich gewesen ist, dass er vorher schon tot war. Also die Scheintod-Hypothese versagt schon vor diesem Kriterium. Und jetzt denken wir das mal weiter. Selbst wenn Jesus die Kreuzigung wirklich überlebt hätte, dann überlegen Sie mal, in welchem Zustand dieser Blutverlust, die Verletzung an Händen, an Füßen, an der Seite, mehr als 40 Stunden ohne Essen und Trinken unter diesen Umständen. Und in diesem Zustand windet er sich dann aus den Leichentüchern, schiebt den tonnenschweren Stein beiseite, entkommt den wartenden Soldaten und macht den Jüngern weise, er ist glorreich auferstanden. Verstehen Sie, auch diese Theorie ergibt historisch offenkundig überhaupt keinen Sinn. Scheintod, Einbildungshypothese, Leichendiebstahl. Wenn man diesen Erklärungsmodellen wirklich glauben will, dann braucht es ein hohes Maß an Naivität. Haben Sie schon mal in Betracht gezogen, es könnte wirklich so gewesen sein, wie die biblischen Quellen übereinstimmend berichten? Haben Sie mal gewagt, das zu denken? Und sobald Sie diesen Gedanken zulassen, wird Ihnen auffallen, wie normal die biblischen Berichte das hier schildern. Und hier in Markus 16 ausgerechnet Frauen als erste Zeugen. Das hätte sich ein Betrüger im ersten Jahrhundert niemals so ausgedacht und niemals so konstruiert. Frauen als erste Zeugen. Warum? Weil Frauen damals in der römischen und jüdischen Welt keinerlei juristisches Gewicht hatten. Ob eine Frau etwas sagte oder niemand etwas sagte, das war egal. Josephus zum Beispiel, der jüdische Geschichtsschreiber, sagt, selbst ein von mehreren Frauen bestätigtes Zeugnis hat keinen Wert, Begründung, wegen der Dreistigkeit und Leichtfertigkeit ihres Geschlechts. Also, das hätte er sich heute auch nicht erlauben dürfen, das zu schreiben. Und das stimmt ja auch nicht. Und Celsus, ein Christengegner des 2. Jahrhunderts, sagt über Maria Magdalena, sie war eine hysterische Frau, getäuscht durch Zauberei. Und wissen Sie, das sind die Zeugen, das sind die ersten Zeugen. Solche Zeugen erfindet man im 1. Jahrhundert nicht zu apologetischen Zwecken. Und es macht für uns die Quellen umso glaubwürdiger. Warum werden diese Zeugen eingeführt? Aus dem einen einzigen Grund, dass sie wirklich das gesehen haben und beglaubigt haben. Das ist der einzige Grund, dass es wirklich so war. Und noch etwas übersieht man leicht. Die Erstveröffentlichung dieser Quellen geschah ja zu einem Zeitpunkt, als es noch ganz viele Zeitgenossen gab, sogenannte Zeitgenossen. Wir hatten am Karfreitag ein spannendes Gespräch mit Freunden über die Geschichte der DDR und der Stasi. Und da sagten wir nochmal, wie wichtig ist es doch, dass es noch viele Zeitzeugen gibt. Leute, die dabei gewesen sind, die im Knast der Stasi gesessen haben, die Bespitzelungsmethoden am eigenen Leib erlebt haben, die uns noch sagen können, was das für ein Unrechtssystem war und dass die Niedergeschossenen an der Mauer kein Zufall waren, sondern eben mit diesem System zusammenhingen. Das können uns die Zeitzeugen umso besser sagen, die dabei waren. Und zu dem Moment, als die ersten Quellen über die Auferstehung verbreitet wurden, lebten noch sehr viele Zeitzeugen. Und beispielsweise die Erklärung zum leeren Grab, wie die Apostel sie liefern, wenn die nicht gestimmt hätten, dann hätte man sie ganz einfach widerlegen können. Petrus zum Beispiel am Pfingsttag vor Tausenden von Zuhörern mitten in Jerusalem redet dort über das Grab von Jesus. Und er sagt in Apostelgeschichte 2, Vers 29, ihr Männer, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Aber Jesus, er ist nicht dem Tod überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Verstehen Sie? Er sagt, das ist das Grab von David, das ist die Erinnerungsstätte. Da könnt ihr hingehen, mit oder ohne Eintritt. Da könnt ihr nochmal der Tradition gedenken. Aber von Jesus? Ihr werdet kein Grab finden, in dem Jesus sich befindet. Denn er ist auferstanden. Neue Entdeckungen. Und das möchte ich Ihnen heute Morgen versuchen deutlich zu machen. Dieser Umschlag von der hoffnungslosen Traurigkeit hin zu dieser aufgewühlten Frage, könnte es wahr sein, dass er doch lebt? Wie kommt dieser Umschlag zustande? Nicht durch innere Erleuchtung, nicht durch religiöse Meditationen, sondern dieser Umschlag kommt nur zustande durch neue Entdeckungen, die es unmittelbar mit der Realität zu tun haben. Durch neue Entdeckungen, die es unmittelbar mit der Realität zu tun haben. Für uns mit den Quellen, mit den real nachprüfbaren Quellen. Der Fund des leeren Grabes. Das ist aber erst Anfang. Und dann folgt die Erklärung, die Gottes Bote den Frauen und uns präsentiert. Und bitte schauen Sie nochmal genau hin in Vers 6, wie präzise die Erklärung ist, die Gottes Bote gibt. Er aber sprach zu ihnen, entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Also erstmal klärt er die Identität. Und er sagt, es handelt sich um Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Das ist ein und dieselbe Person. So. Und dieser Jesus von Nazareth ist auferstanden. Er lebt. In Lukas 24 lesen wir noch, dass der Engel sagt, warum sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Tja, und weil er lebt, nächster Schritt, hält er sich logischerweise nicht mehr in dieser Grabhöhle auf. Er ist nicht hier. Allerdings, er war mal hier, bis vor wenigen Stunden. Und deswegen kommt dann dieser Hinweis, siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Da hat er wirklich gelegen. Leute, ihr habt euch nicht in der Grabstelle geirrt. Es ist das Grab von Jesus von Nazareth, dem Gekreuzigten. Ja, er hat hier gelegen. Und ja, er war tot. Und zwar da hat er gelegen, da hat die Leiche gelegen. Aber jetzt ist sie nicht mehr da, weil er auferstanden ist. Aber jetzt ist es wichtig, ihr Frauen, dass ihr nicht beim leeren Grab stehen bleibt, sondern dass ihr mit Jesus selber sprechen könnt. Vers 7. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird nach Galiläa. Das hatte er vorher auch angekündigt. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Es gab Begegnung mit Jesus ja dann in Jerusalem und später in Galiläa. Und merken Sie, so wichtig das leere Grab auch ist, das leere Grab ist kein Selbstzweck. Das leere Grab ist nur eine Durchgangsstation auf dem Weg zu Jesus. Die Frauen sollen jetzt nicht das Grab mit Blumen schmücken und bei diesem leeren Grab kampieren. Die sollen nicht Kerzen in das leere Grab stellen oder eine Gedenkplatte am leeren Grab anbringen. Das ist das leere Grab von Jesus. Sondern was sollen sie machen? Sie sollen so schnell wie möglich jetzt zu Jesus selbst gehen. Und das gilt für uns genauso. Für uns reicht es ja auch nicht, wenn wir uns davon überzeugen, dass es sehr, sehr starke Indizien dafür gibt, dass das Grab leer war. Sondern das soll ja ein Wegweiser für uns sein, dass wir es wagen zu glauben, dann lebt er, dann kann ich zu ihm selbst gehen, dann kann ich wirklich zu ihm beten, dann ist er wirklich für mich da. Und die Frauen bekommen gleich noch einen Auftrag, sie sollen so schnell wie möglich auch die Jünger informieren, die Kollegen informieren, die da auch mit Jesus mitgezogen waren. Und dann, das ist so schön, dann gibt Jesus den Frauen noch ein Signal. Ein ganz kleines Signal, an dem sie, beziehungsweise der Bote gibt denen das. Und Jesus hat dem Boten bestimmt gesagt, dass er ihnen das sagen soll. An dem sie merken können, dass es wirklich ihr Jesus ist. Dass es wirklich genau dieselbe Person ist, mit der sie es auch vor der Kreuzigung zu tun hatten. Hier steht dieser Auftrag, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird. Haben Sie es gemerkt? Warum lässt Jesus Petrus extra erwähnen? Weil das Letzte, was wir davor von Petrus wissen, seine Verleugnung war. Er hatte sich gegen Jesus ausgesprochen in seiner Angst. Er hat gesagt, ich kenne ihn nicht, ich habe nichts mit ihm zu tun, er geht mich nichts an. Und dann war er in tiefe Verzweiflung gestürzt und hat bitterlich geheult. Und durch diesen kleinen Hinweis lässt Jesus ihm ausrichten, hey, ich habe dich noch auf dem Schirm. Ich habe dir vergeben. Sagt seinen Jüngern und vergesst mir den Petrus nicht. Er darf dabei sein. Ich nehme ihn wieder auf. Sagt es unbedingt dem Petrus. Und es wundert uns nicht, dass das ausgerechnet im Markus-Evangelium festgehalten ist. Weil das Markus-Evangelium ja das Evangelium ist, das seine Informationen vor allem von Petrus bezieht. Das wird er sich sein Leben lang gemerkt haben. Diese erste Information, die er dann irgendwann bekommen hat. Jesus hat gesagt, sagt seinen Jüngern. Und Petrus, er hat dich sogar namentlich erwähnt. Was für ein Signal. Und das sollte ja nun wohl genügen, um die Frauen zu beruhigen und zu überzeugen. Aber wie endet dieser Bericht? Wie endet dieser Bericht? Lassen Sie uns noch diesen letzten Vers anschauen. Vers 8. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab. Denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Überlegen Sie mal, was für eine Achterbahn der Gefühle und Eindrücke mussten die Frauen an diesem Tag durchmachen. Erst die alten Erwartungen, mit denen sie losgeschlurft waren am Morgen, die wurden dann überwunden und ausgehebelt durch die neuen Entdeckungen. Die neuen Entdeckungen des leeren Grabes, die Erklärung, die der Bote gibt. Und diese neuen Erklärungen führen dann drittens, und das ist das Letzte, zu persönlichen Erschütterungen. Das ist das Letzte hier, persönliche Erschütterung. Da steht nicht, ach, und sie sagten fröhlich, dann ist ja alles gut und jetzt setzen wir uns hier mal hin und beten eine Runde. Sondern hier steht, sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, den Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Verstehen Sie, die Wahrheit der Auferstehung ist keine harmlose Sache, die man sich mal so in einer kurzen Konfirmandenstunde auf dem sonnigen Friedhof von Jerusalem locker erklären lässt, als wäre das die selbstverständlichste Sache der Welt. Liebe Gemeinde, das nehmen wir nicht einfach mal so mit, weil eben heute Ostern ist, dann ist er eben auferstanden. Und dann sitzen wir alle in 60 Minuten wieder am Mittagstisch und essen unser Schnitzel, als wäre nichts geschehen. Alles ganz easy und ganz harmlos. Persönliche Erschütterungen. Verstehen Sie, an den Frauen, da sehen wir, was die einzig angemessene Reaktion auf die Botschaft von der Auferstehung Jesu ist. Persönliche Erschütterung. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Die gehen wirklich los. Aber sie gehen nicht los um entspannten Plauderton, untergehakt. Schön ist aber auch Ostern erlebt. Sie rennen irgendwie davon, weil sie noch ganz gebannt sind von dieser Situation. Hier steht, sie zittern, Tromos steht da im Griechischen. Sie entsetzten sich, da steht das Wort für Ekstasis. Also sie sind außer sich, sie sind wirklich durchgeschüttelt. Sie fürchten sich auch, weil sie plötzlich der Übermacht, der Realität des lebendigen Gottes begegnen. Der Befund des leeren Grabes, schreibt ein Ausleger, ist seelenerschütternd. Und wissen Sie, die Frauen, die merken, dass diese neue Realität sie eigentlich überfordert. Wer Jesus begegnet, wer Jesus und seine Macht kennenlernt, der kann darüber nicht zur Tagesordnung übergehen. Der beginnt zu ahnen, ich stehe vor dem lebendigen Gott, an dem mein ganzes Leben hängt und der die Macht hat, den Tod zu besiegen. Und der die Macht hat, meine Schuld zu besiegen, mit der ich vor Gott stehe, weil er Karfreitag für mich gestorben ist, wie er das ganz deutlich gesagt hat. Er starb am Kreuz, um die Strafe auf sich zu nehmen, die ich verdient gehabt hätte vor dem heiligen Gott und die ich niemals bezahlen könnte, weil meine Werke vor diesem heiligen Gott nicht ausreichen. Dazu ist Gott zu heilig und ich bin zu sündig. Und deswegen musste Jesus kommen. Er war der einzige Vollkommene, das Opferlamm Gottes. Und er hat für jeden Cent bezahlt, den ich nicht zahlen konnte. Und hat meine Strafe getragen. Und die Auferstehung ist die endgültige Besiegelung der Kreuzigung. Das ist wahr. Das Opfer Jesu gilt. Und damit hat er endgültig die Macht der Schuld und des Todes und der Hölle und der Verlorenheit gebrochen. Und wer ihm glaubt und wer das für sich persönlich gelten lässt, der wird gerettet. Der kommt in den Himmel. Der wird, wie Jesus das gesagt hat, nicht auf ewig in der Hölle verloren gehen. Der wird nicht vor dem heiligen, gerechten Gott zu Recht verurteilt werden, sondern er steht unter dem Schutz der Vergebung, die der Gekreuzigte für mich erworben hat und mit seiner Auferstehung endgültig besiegelt hat. Das Staunen ist groß. Es ist so groß, dass ihnen die Worte ausgehen. Hier steht, sie sagten niemandem etwas. Und es braucht einige Zeit, bis sie das verarbeiten und einordnen können. Ein weiter Weg war das, den sie an diesem Tag geführt worden sind. Alte Erwartungen, neue Entdeckungen, persönliche Erschütterungen. Ein letzter Hinweis. Wie gut, dass wir die ganze Bibel haben. Denn ich weiß, Sie wollen wissen, wie es weitergeht. Und Matthäus verrät uns, wie das mit den Frauen dann weiterging. Matthäus 28, letzten Vers, nur ganz kurz, damit Sie es wissen. Ab Vers 8, Matthäus 28, ab Vers 8. Und dann eilen sie weg vom Grab und Matthäus erzählt gewissermaßen die Fortsetzung. Und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Verstehen Sie, das ist die nächste Stufe. Sie liefen weg mit Furcht, aber irgendwann wird aus der Furcht Freude. Aus dem staunenden Erschrecken staunende Freude. Ja, es ist ja wahr. Er hat es ja vorher auch immer gesagt, dass er auferstehen wird. Warum waren wir so blöd, nicht damit zu rechnen? Warum waren wir so kleingläubig? Es ist ja wahr. Und jetzt gilt das. Und wir können uns darauf verlassen. Und so wird aus dem Erschrecken allmählich Freude. Dieser erste Tag hat alles verändert. Und seitdem feiern die Leute von Jesus eben ihren Gottesdienst nicht mehr am Sabbat, sondern am Sonntag. Darum feiern wir Sonntag. Und jeden Sonntag, wo wir hierher kommen, wollen wir daran denken, sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche. Sehr früh, als die Sonne aufging. Und dann treffen wir uns hier. Und dann beginnen wir unsere Loblieder auf Jesus zu singen. Und dann feiern wir Gottesdienst, weil wir diesen Tag feiern, an dem unser Herr die Macht des Todes gebrochen hat. Zum Schluss, warum ist das für uns so wichtig? Warum ist das für uns so wichtig, liebe Gemeinde, dass es damals wirklich so geschah? Es ist für uns deshalb so wichtig, weil davon abhängt, was einmal aus meinem Grab wird, was einmal aus deinem Grab wird. Und das ist nicht so eine willkürliche Schlussfolgerung, die wir einfach mal davon ableiten, sondern der Auferstandene hat das selbst so gesagt. Das ist der Wochenspruch für heute. Und das finden Sie ganz oben auf Ihrem Gottesdienstzettel. Er hat es selber später gesagt. Christus spricht, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel, Luther übersetzt, der Hölle und des Todes. Ich habe die Schlüssel, das heißt, ich kann euch rauslassen aus dem grauenvollen Gefängnis des Todes. Ich kann dafür sorgen, dass ihr eben nicht in der Hölle auf ewig endet, sondern ich bin derjenige, der euch befreit, weil ich die Macht des Todes gebrochen habe. War kurz vor dem Abi in Husum, besichtigte eine Kirche. Außer mir waren nur noch so zwei kleine zwei kleine Kerle da, die in der Kirche nur rumtobten, an der Tür herumspielten und krach, war die Tür geschlossen und keiner kriegte sie mehr auf. Wir rüttelten von innen, mitten am Tage, mitten in der Stadt Husum, die Kirchentür war dicht. Was konnten wir machen? Gar nichts. Es gab damals ja noch keine Handys, nur zumindest nicht für Normalsterbliche, also Ende der 70er Jahre. Und dann haben wir einfach, bin ich auf so eine Bank geklettert und habe einfach an die Scheibe von innen geklopft. Und irgendwann haben es Passanten dann mitgekriegt und dann habe ich gerufen, wir sind hier eingeschlossen. Und dann mussten wir noch eine Weile warten und dann kam irgendjemand vom Küster oder aus dem Pfarrhaus mit dem großen Schlüssel und schloss die Tür auf und befreite uns. Da muss ich immer dran denken, Christus spricht, ich war tot und siehe, ich bin lebendig und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Er aufgeschlossen werden konnte nur von außen. Wir waren darin gefangen, aber es musste einer von außen kommen, der den Schlüssel hat. Und wissen Sie, da ist noch ein Unterschied. Wir haben nur ziellos an die Scheibe gehämmert. Im Ernstfall, wir dürfen wissen, an wen wir uns wenden können. Wir hämmern nicht blind an irgendeine Scheibe und protestieren gegen unsere Todesgefangenheit, sondern wir wissen, wen wir anrufen dürfen. Seit Ostern wissen wir das ganz sicher. Es ist nur ein Name den Menschen unter dem Himmel gegeben, sagt Petrus, durch den wir gerettet werden. Und das ist der eine Name Jesus, weil dieser eine den Tod auf ewig besiegt hat, weil dieser eine uns gerettet hat, weil dieser eine mit seinem Leben bezahlt hat, um unsere Strafe zu sühnen und weil er bewiesen hat, dass seine Macht stärker ist als der Tod. Und seitdem kann Jesus in wirklich jede noch so hoffnungslose Situation eingreifen und Menschen aus der Todesfalle rausholen. Und jetzt denken Sie an die schlimmsten Situationen und an die traurigsten Schicksale, die Sie kennen. Und denken Sie an Ihre größte Not und Ihre größte Angst. Und Sie dürfen wissen, dass Jesus stärker ist. Und er kann in jede noch so hoffnungslose Situation eingreifen und uns aus der Todesfalle rausholen. Und er hat versprochen, uns sicher ans Ziel in seinen Himmel zu bringen. Ich schließe mit dem, was ein lieber Freund und Kollege von mir vor einiger Zeit erlebt hat in Ungarn. Dieser Kollege geht mit Vorliebe in Gefängnisse, um Menschen, die gefangen sind, die Botschaft von dem zu bringen, der aufschließen kann. Und so war er dort in Marianostra im Norden Ungarns. Und sie sind mit ihrer Gruppe dann in dieses Gefängnis gegangen, haben sich auf die Bühne gestellt. Da gab es so einen Veranstaltungsraum und haben ihre christlichen Lieder gesungen. Und ihm waren in der ersten Reihe zwei alte Männer aufgefallen, klein, rundlich, mit verbitterten Gesichtern, die nur die Fußbodenbretter zu sehen scheinen. Was mögen sie erlebt haben? Wie lange mögen sie sitzen? Ob sie hier ihr Leben beschließen werden? Und mein Freund, bevor er zu predigen beginnt, betet: Herr, öffne die Herzen dieser beiden alten Männer. Und sie hören zunächst überhaupt nicht zu, als die Lieder gesungen werden, als da diese ganzen einführenden Bemerkungen gemacht werden. Und dann fängt er an zu predigen von Gottes Liebe. Ja, dass Gott heilig und gerecht ist, aber dass er uns auch mit seiner Gnade vergeben will und dass es echte Vergebung gibt und echte Hoffnung für die Ewigkeit. Und dann merkt er plötzlich, wie die beiden Opas, so schreibt er, ihre Köpfe heben. Scheu, fast zaghaft heben sie die Augen, schauen mich fragend an und Tränen laufen über ihre Wangen. Ich spreche nur noch für sie in dieser Predigt und sie saugen die Worte auf. Und dann am Ende bete ich und sage, wer von euch möchte diesen Jesus Christus bitten, in sein Leben zu kommen und ihm seine Schuld zu vergeben und ihn zu retten. Und da recken diese beiden alten Männer die Hände. Und mein Freund würde sich so gerne noch mit ihnen unterhalten, aber er darf das nicht. Und werden die dann schnell wieder abgezogen nach der Veranstaltung. Aber sie schauen nochmal zurück und nicken ihm zu. Und er nickt ihnen aufmunternd zurück. Und er sagt, wir haben uns auch ohne Worte verstanden. Ein Jahr später ist er wieder da. Und er fragt sich, was wird aus meinen beiden Opas geworden sein? Und als sie in diesen Versammlungsraum kommen, da sagt er, da kommen sie schon herein, meine beiden. Zwischen sich einen jungen Mann, den sie offensichtlich mitgebracht haben. Aber als sie mich sehen, strahlen ihre Augen und sie winken. Wie haben sie sich verändert? Die Freude strahlt aus ihren Gesichtern. Und sie scheinen den Wunsch zu haben, dass ihr junger Freund nun auch die gute Botschaft hört. Und als wir das Schlusslied singen, bald werden wir unseren Herrn sehen, kann ich meine Freudentränen nicht zurückhalten. Ja, wir werden uns in der Herrlichkeit wiedersehen. Auch wenn wir uns hier nicht weiter verständigen können. Ihre Blicke machen deutlich, wie Jesus ihr Leben verändert hat. Ob wir im Himmel wohl Ungarisch sprechen werden? Ein Jahr später Im nächsten Jahr sind wir wieder hier. Ich sehe nur einen der beiden Opas. Er nickt mir freundlich zu. Von mir ein offener, aber auch nachdenklicher Blick. Wo ist sein Freund? Er scheint meinen fragenden Blick zu verstehen und er zeigt mit seinem Finger nach oben. Der ist schon im Himmel. Und nach der Predigt wird uns zum ersten Mal erlaubt, mit den Inhaftierten zu sprechen. Ich hole den Übersetzer und frage meinen Opa. Sag, was ist los mit deinem Freund? Ja, bestätigt er. Er ist vor einem Vierteljahr hier verstorben. Er ist schon oben und ich werde ihm folgen. Verstehen Sie, das ist die Wirkung des leeren Grabes. Das gäbe es nicht, wenn nicht am ersten Ostersonntag passiert wäre, was dort passiert ist. Aber seitdem gibt es keine hoffnungslose Situation mehr. Und seitdem ist jeder Mensch, der über diese Welt geht, vor die Frage gestellt, was mache ich mit dem auferstandenen Jesus? Bin ich bereit, ihm zu vertrauen, ihm mein Leben anzuvertrauen? Will ich mit ihm auf ewig leben oder ohne ihn auf ewig verloren sein? Will ich mit ihm in den Himmel oder ohne ihn in die Hölle kommen? Es gibt das Leben, das gesiegt hat. Und dieses Leben heißt Jesus Christus. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass das wahr ist und dass wir hier nicht einer alten Geschichte hinterhergelaufen sind, sondern dass du uns in deinem Wort die Realität mitteilst. Wir danken dir für die vielen guten Zeugen, die gründlich von jenem Tag berichtet haben. Und wir danken dir, dass diese Berichte, die über die Jahrhunderte hinweg angegriffen und verdächtigt und diffamiert worden sind, dass du dafür gesorgt hast, dass sie uns erhalten geblieben sind. Und dass sie sich gegen alle Spötter und Kritiker durchgesetzt haben, weil sie die Wahrheit sagen, weil du die Wahrheit bist und die Macht des Todes gebrochen hast. Herr Jesus, und bitte lass es geschehen, dass noch viele Menschen erkennen, du bist die Antwort. Du bist der Retter. Und du hast versprochen, jeden aufzunehmen, der zu dir kommt und der sich vor dir beugt und zugibt, dass er dich braucht. Du lieber guter Herr, du bist der Sohn Gottes und du bist unser Retter. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.